Ich sag einfach mal Hallo, wir sind verabredet mit Gila Lustiger. Hallo.
Guten Tag.
Sie haben ein Buch geschrieben, herausgegeben, was mich auch erschüttert hat. Erschütterung über den Terror. Wie ist es dazu gekommen? Also zu Ihrem Buch und vielleicht auch zum Terror.
Das Buch hat eine, die Entstehungsgeschichte ist folgend. Ich wurde von meinem Lektor und Verleger gefragt, ob ich dieses Buch nicht schreiben wolle. Sie fragten mich, weil sie natürlich wussten, ich saß an einem Roman, an einem anderen Text. Sie kannten mich aber und sie wussten, dass ich in den Tagen und Wochen nach den Attentaten eigentlich nichts anderes tat, als mich mit den Attentaten zu beschäftigen.
Das waren die Attentate vom 13. November.
Genau. Und dass ich eben Informationsjunkie geworden war, dass ich an den Live-Tickern hing und am Radio und am Fernsehen und vor dem Internet saß, Zeitungen kaufte und eben zu alle Informationen, die man hat irgendwie bekommen können, mir einverleibt habe. Und sie wussten halt, dass ich auch schon darüber reflektiert hatte, dass ich auch schon in den Vororten war. Und ich habe ja einen Roman geschrieben, Die Schuld der Anderen, die das auch thematisiert. Und sie sagten, du musst dir das jetzt alles irgendwie, wir wissen, dass du Tag und Nacht nur darüber denkst, du musst dir das von der Seele schreiben. Und dann fing ich eben an zu bemerken, dass die Informationen mir nicht weiterhelfen, dass sie eben auch eigentlich verdecken, worum es geht. Nämlich, dass in Frankreich Franzosen umgebracht haben und jetzt in den Attentaten in Brüssel Belgier. Also es sind keine Ausländer, auch wenn das Bekennerschreiben vom sogenannten Islamischen Staat kommt, aber es sind Menschen, die in Frankreich aufgewachsen sind, in einem Sozialstaat, dort in die Schule gegangen sind, im Sportverein, in den Schwimmkurs, im Fußballclub und die eigentlich, wenn man sich die Opferprofile vom 13. November anschaut, ihre Mitmenschen töten. Und die Frage, die ich mir damals angefangen habe zu stellen, und das ist auch glaube ich, der Ausgangspunkt und der Ansatzpunkt dieses Essays ist, welche historischen, ökonomischen, sozialen, psychologischen Grundvoraussetzungen bringen einen Menschen dazu, seinen Mitmenschen umzubringen? Was macht Terror eigentlich möglich? Was sind die Grundvoraussetzungen für Terror?
Ja, die Frage wäre, was ist so die Essenz? Ich meine, es ist wahrscheinlich ein ganz, ganz komplexes, weites Feld. Was sind für Sie so die überraschenden Erkenntnisse, die Sie aus dieser Suche gewonnen haben?
Ich möchte kurz dazu sagen, nochmal ganz klar und deutlich machen, dass wir in Demokratien leben und dass wir in Demokratien leben, in dem jeder ein Glück selber für sein Schicksal Verantwortung übernehmen kann und muss. Keiner ist gezwungen, sich dem Dschihadismus zu verschreiben. Also das ist immer eine freie Wahl. Und jetzt fange ich an, von Sachen zu reden. Was mir aufgefallen ist, ist natürlich, dass viele der Attentäter des Jahres 2015, das heißt die Charlie Hebdo-Attentäter, die Attentäter von dem Hipa Kasher und jetzt auch von dem 13. November aus den sozialen Brennpunkten kommen. Sie haben viele so ungefähr das gleiche Profil. Es sind Heimkinder darunter, es sind Kleinkriminelle darunter. Sie kommen aus sozialen Brennpunkten mit einer hohen Arbeitslosigkeitsquote, mit einer hohen Quote von Schulabgängern, mit einer hohen Quote von eben Kleinkriminalität. Sie kommen eben aus diesen Vierteln, die prekär sind, in denen viele Leute unterhalb der Armutsgrenze leben, aus Vierteln mit einem hohen Migrantenanteil, aus Nord- und Schwarzafrika. Und viele von ihnen fühlen sich eben auch ausgegrenzt und empfinden eben, ob das nun stimmt oder nicht, empfinden sich als gedemütigt. Und ich möchte trotzdem noch mal hinzufügen und unterstreichen, Ausgrenzung und Demütigung muss eben nicht zu Terror führen. Das ist ein Klärungsansatz, aber es gibt noch andere. Der politische Islam ist noch einer, aber man muss eben auch betonen, dass es immer Menschen sind, vor allen Dingen jetzt bei den Attentaten, die aus den sozialen Brennpunkten kommen und die eben, wenn Sie sich das Profil der Kourachi-Brüder anschauen, Heimkinder waren oder Koulibaly aus einem sozialen Brennpunkt, und ich könnte die Liste jetzt noch wirklich sehr, sehr lange weiterführen.
Man könnte ja auch sicherlich sich die Frage stellen, haben die Gesellschaften oder haben die Akteure im politischen und kulturellen Bereich zu lange weggeschaut, dass sich überhaupt diese sozialen Brennpunkte so haben entwickeln können, wie sie sich entwickelt haben. Also Stichwort die Auseinandersetzung in den Banlieues 2005. Mhm. Also da gab es ja Brände, also nicht nur brennende Barrikaden, aber da war es eigentlich sichtbar. Dann gab es eine Repressionswelle, würde ich jetzt mal so aus der Entfernung sagen. Aber die Probleme sind sicherlich nicht gelöst worden.
Also was das Fatale ist, es gibt in Frankreich Jugendkrawalle seit den 70er Jahren in den sozialen Brennpunkten. Das sind die sozialen Brennpunkte, das sind die Vororte vor den großen Städten, in Industriegebieten und mit Plattenbauten. Und es gab dann eine sozial-integrative Stadtpolitik, das nennt sich Politik de la Ville. In diese sozialen Brennpunkte wurden Milliarden von Subventionsgeldern gesteckt. Jede Regierung hat versucht, da etwas zu tun. Sie haben Schulprogramme, sie haben Schreibworkshops, sie haben Tanzprogramme, die Plattenbauten wurden renoviert, es wurden Gartenanlagen, also was wurde da nicht getan und was hat man da nicht getan, um zu versuchen, diese Lage dort zu ändern? Und nicht desto trotz flammen wirklich jede paar Jahre dort Jugendkrawalle auf. Man hat das Gefühl, dass diese Jugendkrawalle eigentlich zur Sozialisierung dazugehören. Die Jugendlichen machen auf sich aufmerksam, auf die Perspektivlosigkeit, auf die Langeweile, auf die Resignation, und wir werden auch auf ihre Gewaltbereitschaft aufmerksam. Dann ebbt das irgendwie ab, die Jugendlichen werden erwachsen und werden apolitisch, gliedern sich in die Gesellschaft ein, und dann flammt eine neue Generation von Jugendlichen wieder auf. Die Krawalle, die Sie jetzt ansprechen, 2005, das waren die, der die ganze Welt auf die Situation in den Vororten aufmerksam wurde. Die Jugendkrawalle ging 3 Wochen. Der Ausnahmezustand wurde ausgerufen damals. Und es wurden über 200 Schulen, Sporthallen, Gymnasien, Krankenhäuser, praktisch alle Symbole des Staates zerstört und angezündet damals. Mhm. Und damals dachten die Kommentatoren erschreckt, dass es nie wieder zu so einem Gewaltausbruch würde kommen können in Frankreich. Sie waren alle ganz entgeistert von dieser Gewalt. Und damals hätte natürlich außer ein paar sehr weitsichtige Soziologen keiner gedacht, dass 11 Jahre später aus den Menschen aus den gleichen Vororten, eine Sprengstoffweste zünden würden.
Was sind die Ihrer Meinung nach die Ursachen für dieses, um es mal ein bisschen grob zu sagen, plakativ, für dieses Versagen des doch relativ massiven, zumindest finanziellen Einsatzes der Regierung, um das zu ändern?
Ich kann Ihnen nur mit Beispielen antworten. Ich bin natürlich kein Soziologe, ich bin kein Politologe, ich bin Schriftstellerin, aber ich habe eine Studie gelesen, ein Hochschullehrer hat Klassen in den Vororten, Schüler in den Vororten, in 13 Schulen mal gefragt, wo sie sich am meisten gedemütigt gefühlt haben. Das kommt auch in meinem Text vor. Und einer der Schüler aus einem Berufsgymnasium aus Bondy hat damals gesagt, auf der Champs-Élysées. Und die Champs-Élysées ist natürlich eine Prachtstraße, aber sie ist nicht demütigend. Aber wenn man eben aus einem Sozialbau kommt, aus einem Plattenbau mit einer hohen Quote von Arbeitslosigkeit und Armut, in dem nur Migranten leben, dann empfindet man so eine Chance, die sie als demütigend. Und ich glaube, es ist eben das Gefühl, in dem Land der Gleichheit eben nicht gleich zu sein, weil man aus eben nicht aus der Leitkultur kommt. Es ist das Gefühl der Ausgrenzung und der Demütigung. Man darf aber trotzdem nicht vergessen, und das muss auch immer wieder betont werden, dass die meisten Migranten und Migrantenkinder ja in der Zivilgesellschaft aufgehen. Wir reden von einem ganz kleinen Teil, der natürlich mediatisiert wird, und über die, die in der Zivilgesellschaft aufgehen, die ein glückliches Leben führen, haben wir jetzt erst erfahren im November. Das sind nämlich die Opfer des 13. November. Unter den Opfern hatten sie Menschen aus 17, erwähne ich auch im Buch, aus 15 Kommunen und aus 17 Ländern. Sie hatten unter den Opfern viele Migrantenkinder auch. Und der Unterschied zwischen den Tätern und den Opfern war, dass die Opfer eben Arbeit hatten, studiert hatten, Familien gegründet hatten, eben in dieser Zivilgesellschaft aufgegangen sind, während die Täter eben diese Zivilgesellschaft als demütigend empfanden und sich von ihr ausgegrenzt gefühlt haben.
Was mich halt eben in dem, also gerade auch sehr berührt hat, ist halt eben, dass sie auch die Arbeit oder auch das Versagen in Anführungsstrichen der Linken und auch der linken Organisation, Sie erwähnen ja im Buch Lutte Ouvrière und Les Communistes Révolutionnaires, was sind aus Ihrer Sicht so die Gründe?
Ich weiß es nicht, aber ich finde es fatal, wenn man sich die Jugendkrawalle 2005 anschaut. So haben die Jugendlichen damals alle Symbole des Staates angezündet, aber wirklich alle, alles bis zur Bushaltestelle. Jedoch immer nur in ihrem sozialen Umfeld. Sie sind nie aus den sozialen Brennpunkten, aus ihren Banlieues rausgegangen. Das heißt, sie haben ihre eigenen Lebenswelten zerstört. Sie in einem Land, in dem jedes Jahr der Sturm auf die Bastille gefeiert wird, ja, sind diese Leute nie aus ihren Vierteln raus und haben die Bastille gestürmt. Und für mich ist das eben das Zeichen dafür, dass keine linke Partei diese Jugendlichen hat politisieren können oder einbinden können in so etwas wie zum Beispiel einen Klassenkampf. Oder dass sie sie hat politisieren können und sagen können, eure Situation, ihr seid, dass ich, und das ist für mich auch das Zeichen dafür, dass die Linken eben nicht gesehen haben, dass nicht die Arbeiter bei Peugeot oder Renault, sondern eben diese Migrantenkinder, die eigentlich arbeitslos sind, dass das die neuen Underdogs sind in Frankreich. Ja, die Underdogs sind eben diese Leute mit Migrationshintergrund, die vom Sozial, von der Wohlfahrt leben, in Plattenbauten. Und dass sie eigentlich sich in Frankreich, würde ich mal so grob sagen, fast keiner sich um sie gekümmert hat.
Und neben dem Versagen der Linken gibt es ja vielleicht auch noch ein Versagen oder eine Explosion des Front National. Also das, ich meine, wer hätte vor 30 Jahren gedacht, dass der Front National von 30-40% der Französinnen und Franzosen gewählt oder als wählbar betrachtet wird, dass man sich eventuell fragen muss, ob Marine Le Pen möglicherweise nächste französische Präsidentin werden könnte.
Und wissen Sie, wer Front National wählt? Die damals die Kommunistische Partei gewählt haben. Das sind die gleichen Wähler. Und ich sag Ihnen was, ich habe mir mal ein Front National Bastille angeschaut. Ich war in Dreux. Dreux hatte den ersten Front National Bürgermeister. Das ist eine Stadt, die ist 30 Kilometer von Paris entfernt. Sie fahren da mit dem Auto raus oder mit der Bahn und sie sind in einer anderen Welt. Also das ist es. Sie fahren 30-40 Kilometer raus von den Großstädten. Und da haben sie die Front National Wählerschaft. Was haben sie dort? Sie haben da ehemalige Industriegebiete, die seit den 70ern arbeitslos sind. Es gibt endemische Arbeitslosigkeit, 10% in Frankreich. Drei Generationen, die von Arbeitslosengeld leben. Und ich habe in Dreux mit dem letzten Fahrradreparierer geredet, mit den letzten zwei Schustern, weil sie nämlich, um zum Schuster zu gehen, gutes Schuhwerk brauchen, und die Leute kaufen da nur Wegwerfware. Und diese Leute, dieses Handwerkertum, das plötzlich arbeitslos wird, das wählt dann Marine Le Pen, eben weil Marine Le Pen noch nicht an der Macht war. Und sie das Gefühl haben, dass die großen Parteien links und rechts sich nicht um sie kümmern. Das ist eine Protestwahl, Marine Le Pen. Es sind nicht alle in Frankreich Rassisten. Und Marine Le Pen ist sehr schlau. Sie redet heute viel weniger von Überfremdung und von den Gefahren des Islam. Jetzt nach den Attentaten natürlich wieder extrem viel. Aber davor redete sie über zu denen da unten, von denen da oben. Sie redete immer, und sie hat ihre meiste Wählerschaft, wenn sie gegen das Establishment zittert.
Also ich würde Ihnen gerne eine Frage stellen bezüglich dieses Themas, in dem wir jetzt mittendrin stecken, ja, als Schriftstellerin. Ja. Für mich scheint da ein großes Thema zu sein, die Sprache. Wie, ja, erreicht man diese jungen Menschen? Sie haben hier so am Ende das schöne Rimbaud-Zitat, wo es ja gerade um die Jugend geht, die da so ein bisschen im Fokus steht bei dem ganzen Thema, sowohl die im Banlieue als auch die auf den schönen Café-Terrassen in Paris selber. Was ist das Problem möglicherweise von dieser Seite? Denn man kann ja nicht sagen, dass die Linke oder die verschiedenen Bewegungen innerhalb der Linken es nicht versuchen würden oder versucht hätten. Es wird aber jetzt immer vom Versagen geredet. Und auch andere Parteien sicherlich. Aber und in einer gewissen Weise erreicht die Sprachlichkeit einer Marine Le Pen etwas, was andere nicht erreichen. Genauso wie auf der anderen Seite ganz extrem. Es sind ja beide Extreme der IS. Die haben ja auch eine Sprache, die ist in jeder Weise, Marine Le Pen und die, sehr radikal, sehr extremistisch. Und mit dieser Sprache erreichen sie was. Wie gibt es denn da eine Möglichkeit, um jetzt mal ein bisschen die Frage zu stellen, in die Zukunft gerichtet,
also ich würde anders sagen, zu erreichen? Ich würde nicht sagen, mit der Sprache eines IS oder einer Marine Le Pen, sondern mit dem Schwarz-Weiß-Denken dieser zwei faschistischen Ideologien. Sie arbeiten mit Feindbildern, sie arbeiten mit Schwarz-Weiß-Denken, sie teilen die Welt in Gut und Schlecht auf, und das ist eben was sehr Attraktives, weil es sehr einfach ist und verständlich. Und ich erzähle in meinem Buch auch etwas, und da reden wir genau auch über Sprache. Ich erzähle, dass ich irgendwann mal gelesen habe, und da wurde ich hellhörig, dass während der Jugendkrawalle 32 Bibliotheken zerstört wurden. Und wenn man die Zeitspanne etwas ausweitet, von 1996 bis 13, glaube ich, dann sind es sogar schon über 70. Es wurden in den Vororten über 70 Bibliotheken zerstört, und Bibliotheken sind ein Ort, in dem gerade mal 10% der Bevölkerung dorthin gehen, das heißt extrem wenig. Und es gab einen Soziologe, der sich eben die wirklich interessante Frage gestellt hat: Warum zerstört man eben einen Ort, in den fast keiner hingeht und der von uns Kulturbürgertum eben auch als ein Ort der Weiterbildung und der Willensbildung und der Meinungsbildung erachtet wird, weil wir ja alle denken, Kultur führt dazu, dass man sich eine freie Meinung bilden kann. Und was macht, warum sind diese Orte, warum hassen die Randalierer eben diese Orte so, dass sie sie zerstören wollen? Und er sprach eben mit den Akteuren damals, er interviewte sie, und zwar in Seine-Saint-Denis, und erfuhr dann, dass die Jugendlichen in den Vororten die eigene Sprache, sie sind nämlich Franzosen und in Frankreich geboren, sie haben keine andere Sprache, die eigene Sprache als Demütigung erfahren. Die eigene Sprache, viele von ihnen waren Schulabgänger, und die eigene Sprache ist für sie eben ein Mittel, sie im Zaum zu halten. Mit der eigenen Sprache verbanden sie eben die Administration. Sie hatten das Gefühl, dass sie von außen eben Schüler, Polizisten, Sozialarbeiter demütigten und von innen eben die Sprache. Und da sind sie genau bei ihrem Punkt angelangt. Wie kommuniziert man mit Menschen, die ihrer eigenen Sprache feindlich gegenüberstehen, in ihrer eigenen Sprache und Kultur? Das ist eben die große Aufgabe. Das ist die große Aufgabe.
Das nochmal zu unterstreichen, also die Attentate gegen das Bataclan, oder das Attentat gegen das Bataclan, ist ja so Ausdruck von dem, was Sie jetzt eben gesagt haben. Weil, warum greift man eine Kultur, also ein, ich hätte beinahe gesagt, Kulturschuppen, also ein Konzertsaal an, wo auch ein Konzert stattfindet, zu dem wir auch hätten gehen wollen können, wie auch immer.
Und viele junge Leute, also Kultur der jungen Leute, muss man ja dazu sagen. Ja. Die Eagles sind ja nicht irgendwie Hochkultur oder
Also die Eagles of Death Metal.
Ja.
Also,
ich habe eine Vermutung. Ich denke, Sie haben ja in Bekennerschreiben geschrieben, Paris sei die Stadt der Dekadenz und der Perversion. Und ich denke, dass nicht der Umstand, dass Leute feiern, weil man muss sich mal wieder bewusst machen, das war Freitagabend, sie haben Cafés angegriffen, Restaurants, ein Konzertsaal in einem Fußballstadion. Das waren Leute, saßen neben und miteinander und feierten. Und tanzten, hörten Musik, aßen, lachten, sangen, was auch immer. Dass eben sie nicht dieses Feiern angegriffen haben, sondern das Miteinander. Was sie so gestört hat an den, was sie dazu verleitet hat, Paris die Stadt der Dekadenz und der Perversion zu nennen, ist eben, dass wir in einer Zivilisation leben, wo wir uns selber definieren können und wo wir trotz unserer Differenzen, ob wir nun, egal welcher Religion wir angehören, welcher sexuellen Ausrichtung wir sind, woran wir glauben und welcher Nationalität wir sind, wir es doch schaffen, nebeneinander zu sitzen und nebeneinander zu feiern. Das ist, was sie so stört, dieses Mit- und Nebeneinander. Und was sie so stört, ist, dass auch Muslime, eben die da auch Opfer waren, eben so dekadent sind, in Anführungsstrichen, dass sie neben Christen, Juden, Buddhisten, Atheisten sitzen können und feiern können. Das ist, was wir eben schützen müssen, weil das in so wenigen Zivilisationen heute noch möglich ist. Man muss sich mal überlegen, in Marokko werden gerade Homosexuelle angegriffen, ja, und so weiter und so fort. Es gibt so wenig Länder und so wenig Städte, in denen man sich selber definieren kann und in denen man selber entscheiden kann, was man sein will und was man ist.
Aber hängt das nicht mit Ähnlichem zusammen wie Ihre Anekdote vorhin von den Champs-Élysées, dass sich Menschen ausgeschlossen fühlen? Es ist ja nicht, dass sie das an sich verdammen wahrscheinlich, sondern das ist natürlich jetzt ein bisschen eine psychologische Betrachtungsweise, sondern dass sie sich das eigentlich mehr oder weniger unbewusst wünschen, aber irgendwie nicht dazu zu gehören scheinen oder meinen, sie würden keinen Weg dahin finden.
Natürlich werden Menschen aus, und ich spreche ja hier im Buch nochmal von der Rede Jacques Chiracs, der damals während der Jugendkrawalle 2005 Präsident war und der damals schon 2005 von Ausgrenzung und Diskriminierung gesprochen hat. Also das ist nicht etwas, was ich erfinde, sondern was der Präsident Frankreichs damals gesagt hat, dass man eben nichts schafft, wenn man sich nicht respektiert und seine Differenzen respektiert. Und damals sprach er davon, dass Frankreich ein Land ist mit vielen Kulturen und dass Frankreich eben alle Kulturen respektieren und gleichschätzen muss. Das sagte der Präsident damals. Das heißt, es gibt in Frankreich ein wahres Problem mit Ausgrenzung und Diskriminierung. Aber nichtsdestotrotz sind es so viele, die es doch schaffen, denen auch nichts in die Wiege gelegt wurde und die es trotzdem schaffen, in der Zivilgesellschaft aufzugehen. Und die von denen wir hören, das sind die Ausnahmen, die radikalen Ausnahmen, aber die Ausnahmen. Aber sie sind eben, sie richten unwahrscheinlich viel Schaden an. Aber
es ist Dynamit, ne?
Ja.
Also Dynamit ist zu Wort zu sehen.
Ja, ja. Und sie spalten unsere Zivilgesellschaft auf. Aber es ist eine Minorität und das muss man die ganze Zeit wiederholen. Es leben in Europa, ich glaube, 30 Millionen Muslime.
Das ändert sich ja gerade stark.
Ja, na klar. Aber
also ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir vielleicht von Paris das Thema, wir sind gerade dabei, nochmal weiter aufmachen, weil gerade vom Ausland aus gesehen, also Deutschland im Moment von der Migration sehr stark geprägtes Land, stellt sich ja die Frage, wenn ein altes Immigrationsland wie Frankreich, was ja eigentlich so beispielhaft sein könnte und es vielleicht auch so ist, Sie sagen das ja gerade in einer gewissen Weise doch auch, also wenn selbst dieses Land zu solchen Katastrophen nicht führt, sondern solchen Katastrophen im Moment ins Auge schauen muss. Wie soll das hier werden? Also die Angst, die im Moment in den aktuellen Einwandererländern geschürt wird von vielen Seiten, die hat ja oft auch mit solchen Erfahrungen zu tun. Wie sehen Sie das oder was würden Sie auch konkret Menschen sagen, die da mit dem Finger drauf zeigen und das als Gegenargument betrachten?
Ja, das ist natürlich fatal. Es ist fatal, den Terrorismus mit der Flüchtlingskrise oder Krise mit Flüchtlingen in Verbindung zu bringen.
Das passiert aber
natürlich. Ja, na klar, das passiert, na klar. Und das ist natürlich sehr gefährlich. Woran Frankreich gescheitert ist, ist das eben... Frankreich scheitert an vielen Dingen. Frankreich scheitert vor allen Dingen an Arbeitslosigkeit. Ja? Und Frankreich scheitert an Ghettobildung. Und Frankreich scheitert daran, dass sich eben auch Leute ausgegrenzt fühlen. Frankreich scheitert heute auch daran, dass viele eben, dass es innerhalb des Islams eigentlich keine Debatte gab. Und dass man plötzlich entdeckt, dass die in Frankreich, die am lautesten sind und am meisten Propaganda machen und am gefährlichsten auch sind und am anziehendsten sind für die Jugendlichen, die Richtungen sind im Islam, die am radikalsten sind. Und dass man da einfach zugesehen hat und sie sich hat ausbreiten lassen. Jetzt wurde gerade wieder las ich vor 3 Tagen in der Presse, dass das Vorzeigegymnasium in Lyon, Averroes, Gedankengut der muslimischen Brüder verbreitet. Das ist etwas, was problematisch ist in einem narzisstischen Land wie Frankreich. Der Islam in Frankreich muss sich neu definieren und unter anderem, es gibt viele, viele Probleme in Frankreich. Und ich weiß nicht, ob man die so 1:1 nach Deutschland importieren kann.
Aber darauf hinzuweisen ist ja schon mal wichtig, dass man nicht, dass ich meine, das sollte man eigentlich als reflektierter Mensch wissen, aber meistens greift man ja doch dann zu Pauschalitäten, dass man das differenzieren muss und nicht als Gesamtpaket betrachten.
Und die Frage wird ja auch sein, was bringt die Zukunft? Also ich habe heute in Le Monde oder auf Le Monde auf der Internetseite war ein Statement von Henri Emmanueli, der so sinngemäß gesagt haben soll, die Sozialistische Partei würde nicht mehr existieren.
Ja.
Also wenn man jetzt an 2017...
Dann ist das schon erschreckend.
Dann ist das ja momentan wirklich erschreckend. Ja. Und wenn man sich die aktuellen Umfragewerte von Hollande anguckt, sieht es mit denen ja auch nicht gut aus. Nee. Das heißt, es ist ja momentan auch gar keine gesellschaftliche Alternative oder keine Stimmung für eine gesellschaftliche Alternative in Sicht oder ein Gegengewicht auch gegenüber den Parolen von Marine Le Pen. Mhm. Und das macht ja nochmal weiter Angst oder erschüttert ja, während man ja, so merkwürdig es sich anhört, in dem, was die Bundeskanzlerin so von sich gibt, durchaus noch sagen kann, da gibt es ja noch jemand, die eine bestimmte Position in der Flüchtlingsproblematik gespielt hat, was man vielleicht vor einem Jahr so nicht vermutet hätte.
Ich muss Ihnen sagen, ich bin eigentlich sehr beeindruckt von der deutschen Zivilgesellschaft und ich bin sehr beeindruckt von der Kanzlerin.
Wir sind selber erstaunt, dass wir nicht CDU-Wähler sind.
Aber Angela Merkel macht linke Sozialpolitik.
Aber ich habe mit den also mit jemandem von den Goldenen Zitronen, also mit Leuten, die Hafenstraßenbesetzer Sounds spielen und wir fanden die Politik von Frau Merkel, also sozusagen...
Diese Frau ist beachtlich, oder?
Ja, und wer hätte das vor einem Jahr so gedacht? Und es ist auch hier ja niemand, also möchte man Sigmar Gabriel als Alternative sich vorstellen?
Nein.
Ich nicht. Und das hätte man vor einem Jahr nicht gedacht.
Ja.
Und in Frankreich sieht es ja 2017...
Ich finde, Frau Merkel, Angela Merkel ist vielleicht heute die einzige, man sagt Staatsmann, sagt man eigentlich Staatsfrau?
Staatsfrau,
kann man sagen.
Ja.
Staatsfrau?
Das ist offiziell akzeptiert.
In Europa, würde ich mal so knallhart sagen.
Ja, ich meine, wenn man über die Situation in Europa nachdenkt, wird man ja noch unruhiger oder wird man ja noch hilfloser, weil auch da ja nichts sehbar ist an Alternativen. Sicherlich hat man die Politik von Syriza anfänglich ja auch für gut befunden und jetzt merkt man, dass auch die Partei in der Realität von Europa angekommen ist. Und gerade was jetzt Frankreich betrifft, weiß ich jetzt nicht, wie die Situation sich da momentan anfühlt. Und ich hatte jetzt nur so die Berichte über die Platzbesetzung, eine Besetzung ist es ja nicht, aber die Schüler und Studenten sind momentan auf der Straße oder die Schüler.
Ja.
Place de la République war, glaube ich, mal über Nacht besetzt.
Dritte Nacht. Ja.
Kann sich daraus was entwickeln?
Nein. Nein, leider nicht. Nein. Das Einzige, was ich eben, und das ist aber auch das Problem von Frankreich, ist, sobald es irgendwie zu irgendwelchen Demonstrationen oder Ausschreitungen kommt, kuscht jede Partei, jede Regierung. Und dazu ist dieses Land dazu verdammt, immer in dieser gleichen Suppe zu sein. Also keiner hat je irgendwie in Frankreich Reformen durchbringen können. Und Reformen sind eben bitter nötig, wenn sie seit so vielen Jahren endemische Arbeitslosigkeit haben. Irgendwann mal muss da was gemacht werden. Und sie schaffen es einfach nicht. Es gibt eben nicht jemand, der mit Staatsräson und der auch Staatsmann ist oder Staatsfrau und der sagt, das muss der jetzt aufklärerisch und erzieherisch sich mal hinstellt und dem Volk sagt, hier, das sind die Reformen, das erwarten wir von den Reformen, das muss jetzt gemacht werden. Es werden 5 harte Jahre, 6 harte Jahre, aber wir kriegen die Arbeitslosigkeit in den Griff, die Jugendarbeitslosigkeit in den Griff. Wir kriegen das Loch in der Sécurité sociale in den Griff und so weiter und so fort.
Dazu braucht es eine Person mit Charisma und Glaubwürdigkeit.
Charisma und Glaubwürdigkeit und auch die einfach mal den Mut hat, einfach zu sagen, das ist Sache.
Ja, das kann sie nur machen, wenn sie den Background hat, also eben dieses, was ich mit Charisma meine, ich meine einfach, dass die Bevölkerung, Großteil der Bevölkerung ihr vertrauen kann und das mit der Person durchziehen kann.
So ein Programm. Ja. Das fehlt eben in Frankreich. Ja.
Wir wollten eigentlich ganz gern, ich glaube, da sind wir uns beide einig, nochmal fragen nach Ihrem Bezug, also jetzt ein bisschen persönlicher gefragt, weil Sie sind ja nicht eine Vertreterin von Frankreich, in einer gewissen Weise kann das jeder sein oder auch niemand. Ja. Also Ihr Verhältnis zu Paris, zu Frankreich, wie kommen Sie dahin, was ist Ihre Verbundenheit, was
macht
Sie
aus? Und zu Deutschland?
Wie bitte?
Und zu Deutschland?
Und zu Deutschland, ich bin hier geboren, also ich bin Frankfurterin und zog aber mit 18 aus Frankfurt weg, verließ Deutschland. Eigentlich sage ich immer, verließ den deutschen Alltag, aber Deutschland eigentlich nie, weil ich ja weiterhin Deutsch schreibe. Mein Vater ist der Historiker Arno Lustiger, hat die jüdische Gemeinde in Deutschland mitgegründet nach dem Krieg, war auch Überlebender und ich war eben zum Beispiel immer wieder Jüdin. Ich hatte immer wieder als Jugendliche das Gefühl, dass ich mich positionieren muss. Und das war damals sehr wahrscheinlich nicht anders möglich als Jüdin. Dass ich Jüdin, die einzige Jüdin in der Klasse bin. Und dass ich, wenn wir über den Holocaust reden, wieder auch Jüdin bin, ganz im Gegensatz zu den anderen. Und ich hatte es irgendwann mal satt, mich eben nur so definieren zu müssen, eben als Teil einer Schicksals- oder Religionsgemeinschaft und bin dann hier weg. Und bin in das einzige Land gegangen, in dem ich nicht mehr habe Jüdin sein müssen, nämlich nach Israel. Und da wurde ich eben über Nacht Deutsche. Und habe in Israel Germanistik studiert und verliebte mich dann in Israel in einen Franzosen. Und bin eigentlich der Liebe wegen nach Paris.
Was ja nicht das Schlechteste ist.
fast ein Klischee.
Ja, wirklich. Aber in Französisch sagen sie cherchez la femme und bei mir ist es cherchez l'homme. Und dann kamen die Kinder zur Welt und ich habe zwei französische Kinder. Paris ist nicht das schlechteste Pflaster. Aber ich bin auch sehr, 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 sehr gerne in Deutschland. Also
mittlerweile wieder?
Ja, ich finde auch Deutschland heute wirklich, und das kann man vielleicht nicht sehen, wenn man hier lebt, aber wenn man im Ausland lebt und vor allem in einem so zentralisierten Land wie Frankreich, in dem wirklich alles in Paris geschieht und nicht nur in Paris, sondern in drei Straßen, ja, und jeder sich kennt und die meisten, die etwas außerhalb sind, in der Provinz abgehängt sind, dann merkt man, wie demokratisch Deutschland ist. Deutschland ist wirklich eine große Demokratie. Und und schauen Sie sich an, wer heute in Europa Flüchtlinge aufnimmt. Und jeder in der Zivilgesellschaft macht irgendetwas. Und Deutschland ist wirklich beachtenswert. Also mir gefällt Deutschland wirklich sehr.
Kann ich nachvollziehen.
Wobei mittlerweile.
Ich aber auch gerne in Frankreich bin. Und parallel ging mir eben nochmal so durch den Kopf, dass die Frage der Eliten und auch die Frage mit dem NSU-Komplex. Also heute ging ja so durch die Meldung, dass Frau Tschepe möglicherweise beim V-Mann gearbeitet hat, wobei sie während der Zeit, wo sie schon gesucht wurde, dass man dann immer denkt, ja, Deutschland ist ein demokratisches Land, so wie Sie das eben so gesagt haben, finde ich auch. Aber dann ist man trotzdem immer so schockiert, wenn man diese Meldung dann halt eben auch bekommt, dass vielleicht Verfassungsschutzbehörden genau das gemacht haben, was man eigentlich nicht sich hat vorstellen können. Mhm, also klar. Die Deckung oder vielleicht auch mehr, was den nationalsozialistischen Untergrund betrifft.
Das ist ein großes, großes noch und immer noch aufzuarbeiten, das Thema. Ja. Immer noch. Wahnsinn.
Ja. Ähnliche Strukturen gibt es ja in historischer Lage überall gleich. Das ist ja wahrscheinlich das, was Sie eingangs auch sagten, dass etwas nie geschafft ist, sozusagen, sondern man sich ständig klar machen muss, dass jeder die freie Wahl und Verantwortung selber mitträgt.
Ne? Ja.
Das Bett nicht einfach gemacht ist, wie man so sagt. Vielleicht langsam abschließend nochmal die Frage zur Stimmung in Paris im Moment. Und damit nochmal ganz kurz zurück zum Buch, was ich sehr berührend fand, in ihrer Art, es zu schildern, aber auch im Mithören der ganzen Zeugnisse jetzt nach diesem letzten großen Attentat selber, war die Reaktion von den allermeisten, vor allem der direkt Betroffenen, die selten mit Hass und Wut reagiert haben, sondern unheimlich viel Reife und Herzensweite irgendwo an den Tag gelegt haben. Wie sehen Sie das und wie ist das heute? Wie hat sich das entwickelt, Ihrer Meinung nach, seither?
Ich habe die Erfahrung gemacht. Ich schreibe jetzt gerade recherchiere über das Auffanglager, in dem mein Vater war nach dem Krieg. Mein Vater wurde in Buchenwald befreit, ging danach in ein DP-Camp und ich habe mit vielen Menschen, nicht mit vielen, mit einigen gesprochen, die auch im DP-Camp waren und die Lager überlebt haben. Das sind natürlich hochtraumatisierte Menschen, die etwas erlebt haben, was fast keiner von uns je nachvollziehen kann, nicht mal sich vorstellen kann. Nichtsdestotrotz, ich habe versucht zu ergründen, womit man anfängt, wenn man nichts mehr hat. Das heißt, wenn die ganzen Lebenswelten zerstört wurden, die Familien vernichtet wurden, wenn man keinen Pass mehr hat, keine Kleidung mehr hat, nichts. Und wissen Sie, womit man anfängt? Man fängt eben mit dem Lebensnotwendigsten an. Nämlich, die meisten Menschen haben gleich nach dem Krieg versucht, haben sich verliebt und Familien gegründet. Und das ist es, was eben auch bei diesen Opfern nach den Attentaten der Fall war. Sie haben ihre Zeit nicht verschwendet mit Hass. Sie haben einen Liebsten verloren und wollten diesem Liebsten gedenken und haben eben in solchen Momenten suchen die Menschen eben Zusammenhalt und Einheit und nicht Hass. Die erste Reaktion ist eben nicht Hass. Die erste Reaktion ist Zusammenhalt, Einheit und Solidarität.
Frau Lustiger, wir freuen uns auf die Lesung heute Abend. Danke.
Dankeschön.